HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Meinen Gast muss ich nicht fragen, was er an Ostern macht. Willi van Ooyen ist das bekannteste Gesicht der Ostermarschbewegung, als Friedensaktivist im In- und Ausland unterwegs. Entsprechend war er an Ostern auch wieder im Einsatz. Bis zum Osterwochenende war der 70-Jährige auch Mitglied des Hessischen Landtags für die Linkspartei, war jahrelang deren Fraktionsvorsitzender. Sein Mandat hat er jetzt zurückgegeben, um Platz für einen Jüngeren zu machen. Das heißt nicht, dass van Ooyen, der auch als Genießer französischer Lebensart bekannt ist, sich aus der Politik zurückziehen würde. Man spürt vielmehr, in der außerparlamentarischen Arbeit sieht er seine Berufung viel mehr als im parlamentarischen Ritual. Doch warum ist die Friedensbewegung in Deutschland im Moment nicht größer, obwohl es überall brennt, obwohl Syrien, Nordkorea und die Türkei die Schlagzeilen beherrschen? Und was wird aus Frankreich? Auch das eine Frage an den bekennenden Frankreich-Fan Willi van Ooyen. Mein Gast Willi van Ooyen hat eine volle Stimme eindeutig. Er ist übrigens auch als Freund der französischen Lebensart bekannt. Und wenn man beides berücksichtigt, könnte man auf die Idee kommen, dass er auch gerne singt. Tut er das?
Ich singe hin und wieder mit. Alleine würde ich es mir nicht zutrauen, die Menschen mit meinem Gesang zu überzeugen.
Sie müssen jetzt auch hier nicht singen, keine Sorge. Aber muss man als Ostermarschierer immer noch singen können? Das gehört ja irgendwie traditionell dazu.
Ja, wir haben sicherlich alte Lieder, die noch immer gespielt werden. Allerdings sind da auch einige Sequenzen drin, die man heute so nicht mehr sagen würde. Beispielsweise hat Fasia Jansen das Lied gesungen, Ami, Ami, go home und spalte für den Frieden dein Atom. Das würden wir heute so nicht mehr sagen.
Wir haben ein paar Beispiele. Es passt nämlich ganz schön. Da müssen Sie jetzt nicht mitsingen, aber ich würde Sie trotzdem bitten, wenn wir kurz reinhören, vielleicht sagen Sie, was diese kurzen Musikbeispiele, es geht um Friedenslieder, wenn man so will, eigentlich so auch an, bei Ihnen auslöst, auch an Geschichte, an Erinnerung, vielleicht an Episoden. Fangen wir mal an mit Beispiel 1.
Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein.
Tja, das weiche Wasser bricht den Stein. Das kenne ich auch noch aus alten Zeiten. Was geht Ihnen dazu durch den Kopf?
Ja, das waren die 80er Jahre. Mhm. Das war
Hofgarten,
sicherlich
Bonn.
Hofgarten ja, in ja. Bonn, die großen Veranstaltungen. Das waren sicherlich Aufbruchstimmungen. Da kamen die Künstler ganz freiwillig bei
uns. Die große Zeit der Friedensbewegung, muss man sagen. Hunderttausende in Bonn beispielsweise auf der berühmten Hofgarten-Demonstration. Wird man da ein bisschen wehmütig?
Immer mal wieder. Es ist ja nicht so gewesen, dass das die einzigen Höhepunkte waren. Ich will an 2003 erinnern, wo wir auch 500.000 Menschen in Berlin hatten gegen den Irakkrieg. Mhm. Es gab den zweiten Golfkrieg 91, es gab zu Jugoslawien auch größere Aktionen. Aber es ist natürlich so, dass wenn man in den 60er Jahren angefangen hat, Friedensbewegung zu machen, dann war das nach 68, die Notstandsgesetzfrage, natürlich ein wirklicher Höhepunkt.
Das ist ein bisschen schon aus dem Geschichtsbuch und wir gehen im Geschichtsbuch noch ein bisschen weiter zurück.
Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt.
Tja, Marlene Dietrich, das Lied kommt ja aus den USA. Was löst das bei Ihnen aus?
Also das war ja eines der Lieder, die im Vietnamkrieg eine große Rolle gespielt haben.
Die Zieger in Amerika.
Wo wir eine sehr enge Verbindung auch zur amerikanischen Friedensbewegung hatten. Das war ja auch prägend im Grunde genommen in der Vietnamfrage, denn der Vietnamkrieg ist ja nicht auf dem Schlachtfeld letztlich entschieden worden, sondern dadurch, dass der Protest kommt. In der Öffentlichkeit, vor allen Dingen in der amerikanischen Öffentlichkeit, so groß
und
wurde.
Und dass Marlene Dietrich das singt, erstens auf Deutsch, dann ja eher, ich sag mal, ein Showstar.
Ja, es war sozusagen die Neigung, sich durchaus dem Mainstream dieser Position anzunähern. Es war so, dass die Friedensbewegung damals auch sozusagen Mainstream-Positionen hatte und dann natürlich Menschen einbezogen hat, die früher gar nicht dran gedacht haben, dass sie eine friedliche Perspektive für sich entdecken.
Da haben wir noch ein Beispiel, das passt auch ganz gut dazu.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde.
Da haben wir jetzt beide geschmunzelt. Sie ist sehr vernehmlich. 82 fällt auch in die Zeit.
Natürlich.
Grand Prix Eurovision, Sieger sogar. Also ein breites Publikum erreicht.
Ja,
was sagen Sie dazu?
Nach wie vor halte ich das für eines der wesentlichen Punkte, wenn man fragt, was hat die Friedensbewegung erreicht? Sie hat erreicht, dass wir wahrscheinlich einzig in der europäischen Landschaft, in der Bundesrepublik, eine Mehrheit von Menschen haben, die gegen Krieg, gegen Aufrüstungspolitik sich stellen. Das wird nicht immer artikuliert in Demonstrationen, Aktionen, aber das ist, glaube ich, der Prozess, den die Friedensbewegung insgesamt erreicht hat, dass wir eine gewisse politische Mehrheit für unsere Positionen haben. Und dann kommen natürlich auch solche Klischees manchmal oder Schlager auf die Idee, sich diesem Mainstream durchaus anzunähern.
Aber als Entwürdigung haben Sie das damals nicht betrachtet?
Nein,
breites Publikum erreicht.
Natürlich. Ich glaube, das war so eine Sehnsucht, dass man den Frieden wirklich als eine Perspektive gesehen
aber
hat.
Aber auf dem Ostermarsch ist Nicole nicht angetreten.
Nein,
nicht
ist
gesehen.
Sie nicht. Weil sie war nicht dabei. Nein, aber es sind viele andere Künstler. Also auch in Frankfurt, wir hatten ja im Grunde genommen die gesamte Palette der bekannten Künstlerinnen und Künstler dabei, die sich immer wieder auch eingebracht haben. Durchaus auch dafür eine gewisse Stabilität in der späteren Zeit.
Wir haben noch ein Beispiel, auch eine Künstlerin, die natürlich mit der Friedensbewegung in Amerika, muss man sagen, natürlich untrennbar verbunden ist. Ja, da wird dem Ostermarschierer Willy van Ooyen wahrscheinlich warm ums Herz. Joan Baez mit der Hymne, die wird ja auch heute noch intoniert. Singen Sie dann mit?
Ja, da singen wir mit. Wir haben auch mit Cassidy Fende, eine Amerikanerin, beim jetzigen Ostermarsch gehabt. Und auf der Strecke, trotz Regens, trotz ganz schäbigen Wetters morgens, haben wir dieses Lied noch mit angestimmt.
Wie kommt einem das dann vor? Ich meine, das ist ja auch nicht mehr ganz neu, dieses Lied. Und es ist fast schon ein bisschen... Ja, fast schon ein bisschen kitschig, weil es eigentlich die sozusagen Verkörperung der Friedenshymne ist und man stimmt das dann 30, 40 Jahre später nochmal an. Passt das noch?
Es passt immer noch, weil wir es alles überstehen werden. Wir werden siegreich davongehen. Das ist sozusagen die Motivation, die im Grunde genommen die Menschen nach wie vor als Aktivisten auf die Straße drängt, dass man im Grunde genommen eine veränderte Politik einleiten kann. Und da gehört natürlich auch ein langjähriger Kampf dazu. Und dann darf man sich auch daran erinnern, wie lange wir schon da unterwegs sind.
Ja, da würde ich ganz gerne jetzt mal mit Ihnen sozusagen ernsthaft darüber reden. Ich meine, es ist in diesem Jahr 2017 verzeichnet worden, dass der Zulauf wieder etwas besser war bei den Ostermärschen. Auch in Frankfurt. Insgesamt ist das natürlich noch überschaubar, nicht? Wenn es heißt 90 Veranstaltungen immerhin in Deutschland mit mehreren 10.000 Teilnehmern.
Also das ist immer so gewesen, dass die Menschen sehr rational mit ihrer Freizeit umgehen. Ob sie auf die Straße gehen oder nicht, das entscheiden sie auch danach, dass sie sagen, bringt das was? Ändert das die Politik? Also die Menschen, das spüren wir ja auch, sind ängstlicher geworden. Sie befürchten, dass die Kriege, die stattfinden und die Rüstungspolitik, die da passiert, im Grunde den Krieg näher bringt, die Gefahren vergrößert. Aber sie haben nicht das Zutrauen, dass die herrschende Politik das jetzt ändern will.
Ohnmachtgefühl, ja?
Ja, es ist eine gewisse Resignation oder eine Ohnmachtsgefühl. Mhm. Wie gesagt, die Meinungsmehrheit wird nicht repräsentiert und diese Meinungsmehrheit glaubt nicht, dass die Politik tatsächlich in ihrem Sinne was ändert.
Was lässt Sie dran glauben?
Dass wir die Aufklärung nach wie vor betreiben müssen und nicht nur die Stabilität einer Meinungsmehrheit brauchen, die dann in den Umfragen sich deutlich zeigt, sondern dass wir sie auf der Straße brauchen werden.
Wünschen Sie sich manchmal ein bisschen mehr Rückhalt auch, beispielsweise von gesellschaftlichen Gruppen, von den Kirchen? Natürlich sind die irgendwie auch vertreten auf so einer Demonstration. Man hat sogar noch ein paar grüne Fahnen gesehen in Frankfurt etc., Gewerkschaften natürlich. Aber ich meine, Sie haben mal mit Martin Niemöller demonstriert in den 70er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere.
78 ging
es lange her, nicht, dass die Kirchen beispielsweise so einen aktiven Part auch eingenommen haben.
Aber sie waren auch gesellschaftlich engagierter in dieser Phase. 78 war der Raketenbeschluss, Helmut Schmidt, diese Nachrüstungsdebatte. Das war eine Formierung, wo tatsächlich die Hoffnung bestand, dass die gesellschaftliche Mehrheit auch was durchsetzen konnte. Eine ähnliche Situation wie übrigens 2003, wo dann Schröder gesagt hat, dass er in diesem Krieg nicht mit einsteigt, in den Irakkrieg. Mhm. Und wo dann im Grunde genommen der Druck auch der Öffentlichkeit so war, dass das sich stabilisierte. Das sind sicher solche Momente, wo dann auch solche Organisationen ganz ganz anders mit einsteigen.
Ist aber kein gutes Zeugnis. Ich meine, überall brennt es in der Welt, muss man sagen. Mal richtig kriegerisch, mal politisch haarsträubend. Und dann trotzdem ein tapferes, respektables Häuflein, sage ich mal, aber gemessen an der Gesamtbevölkerung doch, wie gesagt, überschaubar.
Ja, dennoch, wenn ich so zurückblicke, ist ja der Kern der deutschen, bundesdeutschen Friedensbewegung, der sich sozusagen vor Ort verankert hat. Dass wir eine Struktur haben, die in der Lage ist, auch größere Aktionen vorzubereiten. Dass wir in 90 Orten Menschen haben, die sich darum kümmern, dass sowas organisiert wird. Das ist im Grunde der Kern der Friedensbewegung. Und dass wir, wie gesagt, nicht so viele sind, wie das unter ganz bestimmten Bedingungen der Fall war, das ist für mich nicht ganz das Entscheidende. Aber natürlich haben Sie recht, wir müssen darüber diskutieren, wie wir diese Mehrheit dann auch wiederherstellen und sichtbar machen.
Gibt es modernere Formen? Ich meine, Social Media spielt heute, sagen wir mal, eine Hauptrolle, gerade bei jüngeren Leuten. Kann man Ostermärsche, die ja immer noch so ein bisschen traditionalistisch, vielleicht gewollt traditionalistisch, ein bisschen auf die Vergangenheit gerichtet daherkommen, modernisieren?
Man kann immer Medien nutzen, aber ich glaube, dass man nicht drumherum kommt, das auch sichtbar zu machen, auf der Straße, im Straßenbild, in der Öffentlichkeit, dass man sozusagen sich auch dazu bekennt und nicht so hinter technischen Positionen zurückfällt. Das wäre nicht mein Interesse. Ich glaube, dass man sich öffentlich zeigen muss für seine politischen Ideen und dafür auch streiten muss und möglicherweise auch angegriffen wird, wie wir das durchaus ein Leben lang erfahren haben.
Muss es noch mehr brennen in der Welt?
Das könnte auch zu resignativeren Tendenzen führen. Ich bin nicht sicher, dass also die Zuspitzung und die Gefahren, die jetzt sichtbar werden, mit einer größeren Aktion beantwortet werden. Aber ich hoffe darauf.
Kann wieder ein bisschen mehr Schwung auch von der SPD kommen? Ich meine, man hat den Eindruck, wenn man sich heute die Ostermärsche anschaut, das sind natürlich gesellschaftliche Gruppen, es sind Friedensgruppen, es ist die Linke, der Sie ja auch angehören, die doch sehr dominant ist, dass möglicherweise man sich auch ein bisschen davon abgeschreckt fühlt, dass ein breiteres politisches Bündnis nötig wäre?
Das ist in jedem Fall so, nur die Situation ist anders. Wir haben die Grünen, die zum großen Teil eher olivgrün sind. Sie haben gesagt, es sind ein, zwei Fahnen der Grünen da gewesen. Das kenne ich auch, dass nach wie vor Menschen auch aus dem grünen Lager sich trauen. Es ist sicherlich auch so, dass mit Andrea Ypsilanti, eine Sozialdemokratin, auf dem Römerberg gesprochen hat jetzt. Aber es ist nicht eine Massenerscheinung der SPD, die im Grunde genommen sicherlich viele Menschen auch in ihren Reihen hat, die unsere Positionen teilen, aber die sich nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hängt sicherlich auch mit dem Ereignis des Jugoslawienkriegs zusammen, dass also Rot-Grün einen sehr starken politischen Einfluss auf die Kriegsführung genommen hat und damit im Grunde genommen auch Kriegsparteien wurden.
Ich will es nicht vertiefen, aber Milosevic wäre nicht die bessere Alternative gewesen, nicht?
Ich will weder über Milosevic noch über Assad reden, sondern ich will über die Menschen reden, die im Grunde genommen unter solchen Kriegszuständen leiden und dass man das im Grunde genommen verhindern muss durch eine andere Politik, die im Grunde genommen von vornherein eine Friedens- und Entspannungspolitik und eine demilitarisierte Politik ist.
Sie haben die Ostermärsche viele, viele Male mitorganisiert. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn gerade der Ostermarsch auch in Hessen beendet ist? Sind Sie schon am nächsten? Oder gibt es jetzt erstmal Erholungspause?
Nein, wir haben natürlich unseren Terminkalender. Wir werden nach Brüssel fahren, weil dort die NATO-Ratstagung im Mai stattfindet. Wir werden am 10. Juni, den Tag der Bundeswehr, auch noch hier in Rüsselsheim, soll ja die Bundeswehr lobend in Erscheinung treten. Das werden wir natürlich zum Maßstab machen, um uns dagegen zu stemmen, dass immer wieder neu rekrutiert wird, dass Menschen für den Krieg mobilisiert werden sollen. Wir werden auch die Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg jetzt organisieren. Den Ostermarsch, das fangen wir im nächsten Jahr oder im Dezember wieder an, darüber nachzudenken, wie er gestaltet, wie er ausgestaltet werden kann.
Sie haben jetzt mehr Zeit. Bis vor wenigen Tagen waren Sie noch Landtagsabgeordneter hier im Hessischen Landtag, haben jetzt Ihr Mandat zurückgegeben. Der Abschied in der letzten Plenarwoche Ende März war so, wie soll ich sagen, gemischt freundlich. Es gab irgendwie einerseits Schulterklopfen, es gab aber auch noch mal einige politische Einlassungen. Wir hören mal stellvertretend eine, nämlich von Axel Wintermeyer, ist der Chef der Staatskanzlei.
Der Kollege van Ooyen ist im persönlichen Umgang ein netter Mensch. An sich kann man ihm auch nie böse sein. Aber politisch hat er es faustdick hinter den Ohren. Und ich habe Sie mal, als ich noch nur Parlamentarier war, als der Wolf im Schafspelz bezeichnet. Das würde ich heute genauso wieder tun, wenn ich als Parlamentarier hier reden dürfte. Heute ist Abrüstung sein letzter Setzpunkt im Plenum des Hessischen Landtages, aber abschiedsmilde werden Sie auch von mir wie von allen Vorrednern nicht erwarten können.
Tja, freundlich ist anders, oder?
Nein, es ist sozusagen klar polarisiert. Ich vertrete eine andere Position als die Vertreter der Kriegsparteien. Das ist immer sehr grundsätzlich gemacht und deshalb war ich auch sehr zufrieden, dass nicht so ein versöhnlicher Touch da in die Schlussakzente hineinkommt. Wir haben eine andere politische Position und für die werbe ich.
Wintermeyer und auch andere haben nochmal so einen etwas heiklen Punkt in ihrer Vita angesprochen, nämlich die Frage, wer hat eigentlich damals die Friedensbewegung mitfinanziert? Die Deutsche Friedensunion, wo Sie an herausgehobener Stelle gearbeitet haben, ist ja bis zum Zusammenbruch etwa der DDR auch von dort finanziert worden. Sie haben sich schon dazu eingelassen und haben mal in einem Zusammenhang auch gesagt, naja, hinterher nach dem Zusammenbruch der DDR haben Sie angefangen, über Irrtümer nachzudenken. War das alles ein Irrtum?
Die Frage der DDR-Entwicklung selber war sicherlich von uns heroisiert und war sicherlich auch im Nachhinein.
Sie wussten doch, dass es ein Unrechtsstaat war, auch in den 80er Jahren war das doch klar, oder?
Wir haben sozusagen unsere Probleme, unsere politischen Positionen dort eingebracht. Aber ich will nochmal auf die grundsätzliche Frage eingehen, weil wir haben in den 60er Jahren die Ostermärsche gemacht, in den 70er Jahren, wir haben den Kampf gegen den Atomtod begleitet, die Remilitarisierungsdebatte schon in den Anfang der 50er Jahre. Das sind alles solche Dinge, die uns geprägt haben. Und wir haben heute keine anderen inhaltlichen Vorstellungen als damals, für die wir auf die Straße gegangen sind. Von daher glaube ich, dass es richtig ist, dass wir nach den Inhalten dessen gefragt werden, wie wir das machen. Wir müssen natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass die Aktionen finanziert werden.
Da komme ich gleich noch drauf,
ja. Und das ist sicherlich ein notwendiges Problem. Also von daher habe ich mich nicht als erstes davor gedrückt, Geld von Menschen anzunehmen, die unsere Aktionen unterstützt haben. Aber ich glaube, dass wir unseren Inhalten treu geblieben sind. Und das war für mich der wesentliche Punkt.
Die Gefahr der Instrumentalisierung, das beschwört ja der politische Gegner, dass im Prinzip das ferngesteuert worden ist, um letztlich die NATO zu unterwandern.
Nein, das sehe ich nicht. Ich war 1969 als Zivildienstleistender der Auffassung, dass man im Grunde genommen eine andere Politik machen muss, dass wir dafür zu hören bekamen, dass man lieber nach drüben gehen sollte. Das haben wir sozusagen billigend in Kauf genommen. Aber wir haben die Arbeit hier gemacht für unsere Interessen, für unsere Politik. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie einen Befehl aus Moskau bzw. aus Berlin bekam, wie wir die Inhalte zu gestalten haben. Dafür waren wir viel zu selbstständig und souverän.
Also ist egal, Trump könnte dann auch die Ostermärsche finanzieren? Wäre in der Logik Ihrer Argumentation?
Wenn er das machen würde, dass er unsere Arbeit finanziert, ich hätte keine Bedenken. Ich nehme nicht an, dass er die Chance hätte, bei uns die Inhalte zu bestimmen.
Wie ist es heute? Sie haben eben schon angesprochen, wie wird ein Ostermarsch, das ist ja doch auch ein größeres Projekt, über die gesamte Republik gezogen. Wo kommt das Geld her?
Also das spenden die Menschen, die zum Ostermarsch gehen, beziehungsweise die sich dafür entschuldigen, dass sie da nicht hingehen. Es gibt die Spendensammlungen. Also es ist immer so, dass nirgendwo eine Insolvenz des Ostermarsches zu spüren wäre, sondern im Gegenteil, die Friedensarbeit finanziert sich jetzt auch wie damals immer selbst.
Sie hören HR Info, das Interview mit Willy van Ooyen, muss man ja sagen, Ex-Mitglied des Hessischen Landtages und wenn man so will, das Gesicht der Ostermarschbewegung. Herr van Ooyen, wir haben in dieser Rubrik, das Interview, so ein Spielchen. Ich beginne mit einem Satz und Sie vollenden den. Den kennen Sie auch von anderen Formaten wahrscheinlich. Wir sind aber da immer sehr gespannt. Erster Satz heißt, der Unterschied zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ist?
Dass der eine ein Russe ist und der andere ein Amerikaner.
Fällt Ihnen noch was ein?
Nein, ich denke, man muss sehen, dass auch die Großmächte wieder zu friedlichen Positionen finden. Und das kann man nur gemeinsam. Also von daher glaube ich, wird im Grunde genommen die Kriegslust, die jetzt sozusagen wachgerüttelt wird, der falsche Weg sein, auf dem sich dann beide begeben.
Ist Putin eigentlich für Sie noch ein Sozialist?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wir haben ein kapitalistisches Russland, das im Grunde genommen auch solche kapitalen Interessensvertretungen repräsentiert. Auch, glaube ich, muss man eine rationale Politik auch unter diesen Bedingungen entwickeln. Und die fangen bei mir an mit den Überlegungen von 1975, als es um die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ging, wo man im Grunde genommen gemeinsame Interessen formuliert. Das wäre die Perspektive, die ich mir vorstellen könnte.
Sätzchen Nummer zwei. Wenn ich Willy van Ooyen, dem nordkoreanischen Diktator, begegnen würde, würde ich?
Ich glaube, die Chance besteht nicht. Also hoffe ich sehr drauf, dass ich da nie in die Versuchung käme, irgendwo Händedrücke zu
verteilen. Angenommen, das gelänge, was wäre Ihre Botschaft?
Ja, ich würde in jedem Fall erstmal sagen, dass Nordkorea wirklich abrüsten muss und keine Atomträume realisieren sollte, sondern tatsächlich eine sozialgerechte Gesellschaft gestalten sollte. Das kann ich aber allen im Grunde genommen sagen. Das ist keine Besonderheit, die ich dem Diktator in Nordkorea mitteilen würde.
Ich sagte gerade, Sie waren bis vor kurzem Landtagsabgeordneter hier. Deswegen das dritte Sätzchen. Die Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis in Hessen sehe ich.
Sie sind zweimal gescheitert, 2008 und 2013. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die ein solches Bündnis wirklich ernsthaft wollten. Aber es kam aus sehr unterschiedlichen Gründen der anderen Fraktionen nicht zustande. Ich bedauere das sehr. Es hätte ein Beispiel gegeben. 2008 war eine der spannendsten Zeiten hier im Hessischen Landtag, wo es eine linke Mehrheit gab und dennoch die Koch-Regierung an der Macht war. Und wir haben beispielsweise in dieser Phase die Studiengebühren abgeschafft. Also man kann auch innerhalb der parlamentarischen Situation mit einer linken Mehrheit eine veränderte Politik machen. Darauf haben wir immer gesetzt und das wäre auch die Perspektive.
Und die Chancen jetzt?
Die sehe ich nicht sehr groß. Also im Augenblick, das geht nicht nur um die Friedensfrage, das geht natürlich auch um die Frage einer Steuerpolitik, wie man diese gesellschaftliche Spaltung überwindet, wie man im Grunde genommen auch nochmal deutlich macht, dass man eine andere Steuerpolitik dafür braucht und den Staat anders ausstattet, dass im Grunde genommen der Staat mithilft, die soziale Spaltung in dieser Gesellschaft zu überwinden. Und da sind die Linken wahrscheinlich die Einzigen, die eine solche grundsätzliche Position einnehmen. Ich warte allerdings darauf, dass sich politisch was verändert und vielleicht die Sozialdemokratie wieder sich zurückbesinnt auf alte Tugenden und Positionen. Auch in der Friedensfrage hat die SPD ja mit uns in den 80er Jahren, mit Willy Brandt, durchaus ein gemeinsames Anliegen vertreten. Und ich glaube, das ist notwendig, um eine gesellschaftliche Veränderung hier in der Bundesrepublik auch durchzusetzen.
Ja, kommen wir zu einem anderen Problemfall zum Abschluss. Frankreich, das ist ein Land, das Ihnen nun besonders nahe liegt. Ich glaube, Sie haben ein Häuschen, wenn ich richtig informiert bin, nicht? Sie waren mit einer Französin verheiratet, Sie sprechen Französisch, Sie trinken gern französischen Rotwein, also alles das, was dieses Land liebenswert und sympathisch macht. Was ist da los?
Ja, ich habe sogar zwei Söhne, die Frankreich wählen dürfen. Von daher, also die doppelte Staatsbürgerschaft haben, das ist sicherlich nochmal ein wichtiges Moment, weshalb man sich dann zusätzlich für die französische Politik interessiert. Es ist eine sehr schwierige Situation, weil natürlich, und das ist nicht nur in Frankreich so, wir haben überall nationalistische oder rassistische Bewegungen, auch hier in Deutschland. Aber interessant ist auch, wie sich jetzt auch die Linke in Frankreich neu formiert.
Antieuropäisch zum Teil, ne?
Zum Teil, ich würde nicht sagen antieuropäisch. Man kann sich Europa nicht so nur vorstellen, wie es jetzt in der EU organisiert ist. Also von daher ist es nicht eine antieuropäische Position, sondern für ein anderes Europa, das sozialer ausgestaltet ist, das keine Grenzen kennt, das nicht wieder anfängt, Mauern und Stacheldrähte durch Europa zu ziehen. Das sind sicher die Grundfragen, die man beantworten muss. Also es geht nicht darum, dass man einfach dieses EU-Europa einfach so weiterführen kann. Das geht nicht, das wird auch mit dem Brexit nochmal deutlich, sondern wir brauchen ein anderes Europa, das in der Lage ist, die sozialen Verwerfungen zu überwinden. Also von daher nicht antieuropäisch, sondern tatsächlich für ein anderes Europa.
Wenn Marine Le Pen gewinnen sollte an diesem Wochenende, wäre das für Sie ein Grund, dem Land den Rücken zu kehren, zu sagen, da kann ich und will ich nicht mehr leben?
Nein, ich würde im Gegenteil das Engagement in Frankreich verstärken. Also wo die Gefahr wächst, muss der Widerstand auch größer werden. Also das ist nicht meine Haltung, dass ich dann die Flucht ergreife, sondern dort, wo Widerstand geleistet werden muss, muss man sich mehr anstrengen als dort, wo man sozusagen eine Normalität vorfindet.
Sie sind mal in einem Zeitungsartikel als der nette Kommunist von nebenan bezeichnet worden. Jetzt würde ich Sie mal fragen, Kommunist ist kein Schimpfwort, glaube ich, habe ich vernommen.
Nein, finde ich überhaupt nicht.
Darf man einem Kommunisten Adieu sagen? Heißt ja, geh mit Gott.
Adieu ist sicherlich nicht meine Vokabel, weil wir würden dann auf Französisch au revoir sagen, au à bientôt vielleicht. Das wäre so eher meine Position.
Vielen Dank. Das war HR Info, das Interview mit dem Friedensaktivisten und ehemaligen Landtagsabgeordneten der Linken, Willi van Ooyen. Mehr Infos und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christopher Plass.